Also ich habe gestern tatsächlich jetzt Claude dann fürs gesamte Unternehmen ausgerollt. Aber ist sicherlich die größte Herausforderung gerade, genau eben diese Arbeit mit KI wirklich in der Breite im Unternehmen zu etablieren. Das gelingt sicherlich dem einen auch schneller, das anzuwenden. Dem anderen fällt es vielleicht schwerer. Diese massive Geschwindigkeit hilft dabei jetzt auch nicht. Also insofern ist es ja fast auch eine gewisse Überforderung, die richtigerweise eintrifft. Käufer und Verkäufer finden sich einfach immer noch viel zu selten in ihren Vorstellungen, weil die Renditeanforderungen natürlich stark gestiegen sind, weil andere Anlageklassen wie selbst Staatsanleihen einfach zum Teil attraktiver geworden sind. Und da gibt es einfach nach wie vor selten einen Menschen, insbesondere bei den sehr großen Volumina, wo man noch ein Clusterrisiko hat, überlegen sich Investoren natürlich genau, investiere ich jetzt 150, 200 Millionen an in einer Stadt in das Thema Büro, wo man einfach nicht weiß, wie sich der Markt entwickeln wird in der Nachfrage.
Herzlich willkommen zu ImmoKaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen Köln. Es ist wieder Podcast-Zeit. Die Sonne lacht über dem Rheinland, heute über Köln und Düsseldorf. Ich bin verbunden hier im Podcast-Studio mit Jonas Fennings, dem Geschäftsführer von Antion. Der Jonas und ich sind uns in den vergangenen Jahren schon mehrfach über den Weg gelaufen, weil uns die Themen Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie, Plattformen und auch das Thema Commercial immer wieder zusammengeführt haben. Ich freue mich, heute über Unternehmertum, Digitalisierung, Commercial zu sprechen, im Kontext Jonas und Antion. Herzlich willkommen im ImmoKaiser-Podcast, lieber Jonas.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Robert. Ich freue mich, hier zu sein und mich mit dem Thema Commercial heute mal ein bisschen zu widmen. Ist sicherlich eine gewisse Nische im Immobiliensegment. Also deine Gäste sind ja häufig aus dem wohnwirtschaftlichen Segment im Hintergrund. Insofern, ja, glaube ich, ist das heute mal ein schöner Einblick in die Commercial-Welt und ja, freue mich, das mit dir hier gestalten zu dürfen.
Sehr gut, dann lass uns reinstarten mit unserer Schnellfragerunde. Außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo kannst du da am besten abschalten?
Tatsächlich im Urlaub. Also ich brauche dann doch oft auch mal die räumliche Distanz zur Wirkstätte in Düsseldorf. Insofern definitiv im Urlaub, ja.
Hast du ein Lieblingsreiseziel, wo du immer wieder hinfährst?
Tatsächlich ja, das ist jetzt fast etwas klischeehaft. Also es ist, sind häufig die Vereinigten Arabischen Emirate, liegt aber eher an der Jahreszeit, weil ich tatsächlich immer gerne vor oder nach der Expo in den Urlaub fahre und je nach Wetterlage ist dann das Mittelmeer dann doch ein Ticken zu kalt. Insofern sind Abu Dhabi und Dubai gute Reiseziele. Jetzt dieses Jahr müssen wir schauen, ob es klappt.
Ja, das muss man eng im Auge behalten. Ich fahre jetzt nächste Woche nach Frankreich, Südfrankreich, das muss ich auch im Auge behalten. Allerdings nicht, weil da Drohnen aus dem Iran rüberfliegen, sondern weil ich da möglicherweise auch mit Feuer löschen muss. Von daher muss ich auch das eng im Blick behalten. Dann, wir sind hier in einem Immobilien-Podcast, da liegt natürlich die Frage nahe, hast du selbst Immobilien?
Tatsächlich nicht. Also spärlich vernachlässigt das Thema. Aber ist ganz sicherlich der Plan, da auch privat Energie in das Segment zu stecken, um entsprechend dann ja Rücklagen sozusagen fürs Alter mal aufzubauen. Dann sicherlich die Immobilie die erste Wahl.
Und auf einer Baustelle, wo bist du da gut zu gebrauchen?
Auch schwer zu beantworten, weil so richtige Baustellen es bei mir jetzt in den letzten Jahren nicht gab, abseits von ein, zwei Umzügen. Insofern müsste ich passen, ja. Wenn ich da jetzt das eine oder andere Gewerk hervorheben würde, wäre es glatt gelogen.
So, insofern. Aber beim Kistenschleppen bist du dabei.
Ja, logisch. Also ja,
sehr gut.
Anpacken ist nicht das Thema.
Jonas, dann lass uns doch in den Podcast reinstarten und stell dich doch bitte unseren Hörern einmal vor, wer ist Jonas Fennings und was machst du bei Antion?
Ja, ich bin seit 11 Jahren bei Antion, habe damals 2015 bei Antion die Ausbildung zum Immobilienkaufmann begonnen die nach 2 Jahren abgeschlossen und bin dann in der Bürovermietung operativ gestartet. Ganz klassisch im kleinteiligen Kundensegment, das ist bei Anteon aufgeteilt in Gesuche bis 1000 Quadratmeter und dann später ab 1000 Quadratmeter. Das habe ich dann einige Jahre gemacht und parallel während der Ausbildung schon, und das hat mich eigentlich bis heute begleitet und geprägt, das Thema Digitalisierung ein Stück weit unterstützt, später verantwortet. Beispielsweise in der Ausbildung das erste CRM wechseln dürfen oder den Wechsel betreuen dürfen. Damals vom Node-Client, vielleicht sagt es dem einen oder anderen Zuhörer noch was, du schmunzelst schon, okay, dann von dem Node-System, kennst du schon nicht, okay, dann willst du, das will schon was heißen. Vom Node-System-Client zu Flowfact, damals noch on-premise und ja, so ging das seiner Wege. Und ja, freue mich, dass mich der Weg da bis heute in, bei Anteon ja, weitergebracht hat, beziehungsweise es dann immer neue Aufgaben gab, denen man sich stellen konnte. So wurde es auf jeden Fall nicht langweilig.
Ja, und der Weg hat dich ja auch vom Auszubildenden, was du gerade erwähnt hast, zum Geschäftsführer geführt, der du mittlerweile geworden bist. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal zur Berufung in die Geschäftsführung. Das ist ja auch dann doch auch eine tolle Story, finde ich. In dem Unternehmen, wo man die Ausbildung gestartet haben, dann auch in die Geschäftsführung aufsteigen zu können und zu dürfen.
Definitiv. Also das ist sicherlich eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Da bin ich, aber ich denke auch alle anderen Beteiligten sind darüber sehr happy und macht große Freude. Ist ja jetzt noch relativ frisch. Im Januar hat sich sozusagen der Wechsel ergeben. Und jetzt arbeiten wir uns da Stück für Stück in die neuen Rollen ein. Ja, absolut.
Wie viele Geschäftsführer seid ihr jetzt insgesamt bei Anteon?
Wir sind zu dritt, der Markus Müller, Lukas Gerlich und ich, ja.
Und wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Einmal nach Abteilungen, also der Markus Müller verantwortet Investment und Logistik, Lukas und ich verantworten die Bürovermietung und dann natürlich auch noch nach Schwerpunkten, beispielsweise ist der Markus für das Thema Finanzen verantwortlich, ich hingegen kümmere mich um Digitalisierung und Marketing, ja, so haben wir die Aufgabe ein bisschen gesplittet.
Und gleichzeitig ist es ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Gründer aus der Geschäftsführung sozusagen oder die Geschäftsführung übergeben haben an euch drei und dann sich auf die Gesellschafterposition zurückgezogen haben. Also da hat jetzt tatsächlich auch ein richtiger Stabswechsel und Generationenwechsel auch stattgefunden. Ist das richtig in der Wahrnehmung?
Das ist richtig. Also wenn schon richtig. Ja, also insofern war das eine relativ starke Veränderung, die da Einzug genommen hat dann jetzt zum Jahreswechsel 26. Gleichwohl sind die Gesellschafter eben in ihrer Gesellschafterrolle weiterhin noch präsent. Also so beraten die aktuell auch noch in ihren Funktionen weiterhin ihre Kunden und sind uns natürlich auch immer noch Sparringspartner. Insofern, wir sind ja im Mittelstand und da sind die Wege kurz. Von daher ist es sicherlich nicht so zu verstehen wie in einem Konzern, wo es da jemand gibt, der noch einen Share hält und man den irgendwie 1 oder 2 Jahre auf der Aktionärsversammlung trifft.
Ja, wenn du jetzt für Außenstehende, die Anteon nicht kennen, so beschreiben müsstest, worin ist Anteon besonders?
Ja, ich glaube, die Kombination aus unserer Agilität, die der Mittelstand einfach mit sich bringt, gleichzeitig aber der Professionalität, die man vielleicht eher beim internationalen Makler vorfinden würde oder erwarten würde, die macht uns sicherlich stark, verbunden mit der lokalen Stärke aufgrund unseres Netzwerks ja, und der gewachsenen Geschäftsbeziehungen, sowohl jetzt zu Investoren, Projektentwicklern, aber auch zu vielen Mietern, Flinge, lange und gute Geschäftsbeziehungen in Düsseldorf. Ich glaube, das unterscheidet uns.
Kannst du uns noch ein bisschen zu der Größenordnung sagen, so ein paar KPIs nennen?
Ja, es sind roundabout 35 Mitarbeiter und das verteilt sich im Wesentlichen auf 2 Standorte. Düsseldorf natürlich der größte Standort, da sind wir rund 30 Mitarbeiter, in Essen sind es rund 5. Genau, wir, wie gesagt, die, verteilt auf 3 Kernabteilungen, Bürovermietung, Industrie und Logistik und Investment. Und von der Verteilung innerhalb der oder unter den Abteilungen sicherlich die Bürovermietung die personenstärkste Abteilung. Sie war nicht immer die umsatzstärkste Abteilung. Das war eigentlich im Verhältnis zur Personenanzahl lange Zeit das Investment. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr stark verändert, einfach aufgrund der veränderten Marktgegebenheiten. Insofern haben wir da den Switch gesehen. Daher ist jetzt die Bürovermietung Personen- und Umsatzstärkst im Unternehmen.
Ja, sehr gut. Dann lass uns auch über dein, wahrscheinlich auch dein Herzensthema neben Bürovermietung und Digitalisierung sprechen. Du hast das Thema Digitalisierung ja bei euch auch mit aufgebaut von der Pike auf, hast du uns ja eben auch ein bisschen Einblick gegeben. Wie schaut ihr auf das Thema Digitalisierung? Was ist euch da besonders wichtig? Wo setzt ihr da Schwerpunkte?
Ich glaube, das ist sehr stark situationsabhängig und da sind wir jetzt ja gerade aktuell. Die Zeit oder die Themen wandeln sich massiv. KI logischerweise kommen wir sicherlich gleich noch in der Tiefe drauf zu sprechen, ist jetzt allgegenwärtig. Also insofern glaube ich, sind es immer wechselnde Herausforderungen. Ich hatte eingangs ja kurz erläutert, CM-Systemwechsel, das sind so ein bisschen die Grundlagen, die vielleicht vor 8 Jahren ungefähr geschaffen worden sind. Was dann wiederum andere Dinge ermöglicht, Online-Plattformen zu kreieren. Da waren wir sicherlich auch relativ früh mit dabei, mit früher dem Anteon Campus oder heute Anteon Connect, wo wir versuchen, eben Digitalisierung nicht nur intern oder dadurch nicht nur interne Effizienzen zu heben, sondern auch unseren Kunden wirklich einen Mehrwert zu bieten. So sind es eigentlich immer andere Baustellen, die aber aufeinander aufbauen mit der Zeit, ja.
Also dann lass uns doch mal an der Basis anfangen. Du hast jetzt gerade auch das CM als Basis angesprochen. Wie siehst du quasi die Rolle eures CRMs, jetzt mal unabhängig vom Anbieter, dass wir da agnostisch dran gehen. Wie siehst du quasi die Rolle des CRMs als Enabler für all das, was ihr digital vorhabt?
Ja, es ist natürlich absolut entscheidend. Deswegen war damals der erste Wechsel zu Flowfact und auch der zweite absolut entscheidend für uns, weil wir im Grunde genommen ja die Möglichkeit brauchen, auf die Daten zugreifen zu können und das auch möglichst in einer unlimitierten Form, sodass wir am Ende des Tages tatsächlich dann frei sind in der Konzeptionierung und Umsetzung von Lösungen, wie beispielsweise einer Kundenplattform. Und insofern ist natürlich da absolut wichtig, dass man Schnittstellen hat, die nutzen kann, eine gewisse Flexibilität hat im CRM. Das ist natürlich das Commercial-Segment auch ein bisschen speziell. Ja, da glaube ich, gehen die Anforderungen auch noch stärker auseinander hinsichtlich der einzelnen Marktteilnehmer. Insofern Flexibilität und Zugriffsmöglichkeiten durch Schnittstellen ist da, glaube ich, das Wichtigste.
Mhm. Und du hast jetzt eben auch den Campus bzw. Connect erwähnt. Was verbirgt sich dahinter? Was ist die Idee und wie setzt ihr das ganz praktisch ein für eure Kunden und für euch gewinnbringend?
Also wir kamen ja aus einer Zeit, in denen unsere Kunden, allen voran jetzt mal die Mieter, von uns PDF-Exposés bekommen haben, die teilweise in Summe, also dadurch, dass immer mehrere Angebote oder mehrere Objekte pro Angebot enthalten sind, teils 20 bis 30 Immobilien, je nachdem, wenn ich 200 bis 300 Quadratmeter in der Düsseldorfer City suche, gibt es entsprechend viele Objekte, die man vorstellen kann. Und niemand guckt sich natürlich 250, 300 Seiten Exposés aneinandergereiht an. Insofern war der erste Schritt zu schauen, dieses Angebot zu digitalisieren. Heute natürlich Standard, das sozusagen das interaktive Exposé zu kreieren, aber eben auch da nicht als einzelne Landingpages, sondern eben kombiniert in einer Übersicht, dass ich auf einer Karte Objekte miteinander vergleichen kann, Standorte gut und direkt miteinander vergleichen kann. Das war sozusagen der Grundstein und das Thema Anteon Campus, heute dann Connect, ist im Grunde genommen die Weiterentwicklung zu schauen, was kommt nach dem Erstangebot. Ja, ich habe dann einen Prozess, in dem ich dann strukturiert diese Liste durchgehe, sondiere, zu schauen, welche Objekte kommen in Frage, welche nicht, von einer sozusagen Longlist, eine gewisse Shortlist zu selektieren und diese Objekte, die dann konkret in der Verhandlung stehen, miteinander zu vergleichen. Und dann ist am Ende heute Antheon Connect eigentlich die All-in-One-Plattform, wo sich einfach der Prozess komplett digital wiederfinden soll. Von allen möglichen Dokumenten, Dateien, die zu den jeweiligen Objekten ausgetauscht werden, bis hin zu Fortschritten, die gemessen werden können an einzelnen Objekten. Wo habe ich schon einen Mietvertragsentwurf vorliegen? Wo warte ich gerade noch auf eine Planung? Sodass am Ende alle Stakeholder im Prozess den gleichen Wissensstand haben. Ja, das ist insbesondere sicherlich für größere Strukturen, Konzerne etc. relevant, die da auch eine gewisse Transparenz in solchen Prozessen brauchen.
Ja. Das heißt, die Idee war zu Beginn erstmal diese vielen unterschiedlichen Exposés parallel anbieten zu können, auch übersichtlich anbieten zu können. Für den Kunden. Daraus ist dann bis heute ein System weiterentwickelt worden, was dann auch nach unterschiedlichen Dealphasen dann auch möglicherweise eben auch einen Überblick gibt, wo stehe ich denn eigentlich gerade, was ist schon passiert und was sind die nächsten Schritte. Muss ich mir das so vorstellen?
Genau so, ja.
Die Reise oder der Weg dahin ist ja sicherlich auch einer der sehr viel Zeit und auch Ressourcen in Form von Personal und Kapital bindet, weil das hört sich ja nach auch sehr individuellen Geschichten an. Oder ist das mehr oder weniger von der Stange etwas, was ihr so irgendwo kaufen konntet?
Das konnten wir so nicht kaufen. Ich glaube, auch heute könnten wir so nicht kaufen. Also das sind Individualentwicklungen, die wir ursächlich zusammen mit einer Agentur umgesetzt haben. Das hat natürlich damals entsprechend Zeit und allen voran auch Geld verschlungen, weil Softwareentwicklung früher sehr teuer war. So kann man es mittlerweile schon sagen.
Ja.
Und die Zeit, die man aufwenden musste, war natürlich entsprechend hoch, weil man natürlich einen dritten Sparringspartner hatte oder einen Dienstleister, dem man erstmal das Geschäftsmodell im Grunde genommen erklären muss, ja, und immer wieder schauen, dass die richtigen Features umgesetzt werden, dass es auch zu unserem Geschäft passt oder zum Prozess und dass unsere Kunden es auch entsprechend verstehen. Das hat sich ein Stück weit gewandelt, als dass wir das dann im Grunde genommen aus einer Notsituation heraus dann komplett in-house geholt haben, standen eigentlich vor der Herausforderung, dass unser Webentwickler, der auch sehr in der Agentur tätig war, diese verlassen hatte und wir dementsprechend Ressourcenengpass sozusagen hatten, trotz dessen, dass wir es ausgelagert hatten. Und konnten aber das Problem zu einer großen Chance ummünzen, indem wir dann den Kollegen dann fest anstellen konnten. Und seither haben wir natürlich da eine andere Entwicklungspower hinter, weil wir dann seither nicht mehr in Budgets planen müssen. Natürlich haben wir das Gehalt logischerweise, was eine laufende Kostenposition ist. Aber es geht im Grunde genommen nicht mehr darum zu schauen, investiere ich in dieses und jenes Feature oder in diese Abteilung jetzt 50, 100, 200.000 Euro, rechnet sich das und so weiter. Solche Rechnungen müssen wir eigentlich nicht mehr aufstellen, sondern wir können jetzt eigentlich agil entscheiden und das entwickeln, wo wir gerade in dem Moment einen großen Mehrwert sehen. Und das ist, denke ich, ein Riesenvorteil und auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung oder auch eine steile Lernkurve für mich dann nochmal, da den Switch gemacht zu haben.
Und vor allen Dingen mit der Entwicklung jetzt in den letzten 12 bis 18 Monaten, wo ja dann auch die KI-Agenten in der Softwareentwicklung nochmal als zusätzliche Superpower aktiviert werden können, seht ihr da wahrscheinlich auch eine massive Beschleunigung der Entwicklungsgeschwindigkeit, oder?
Ja, das treibt es jetzt im Grunde nochmal an die Spitze. Deswegen ist das natürlich auch aktuell ein großer Mehrwert, dass wir es in-house haben, weil wir jetzt genau tatsächlich direkt sehen können, was für einen Impact das wirklich hat. Als wenn ich jetzt beispielsweise nur sehe, dass die Agentur gewisse Themen schneller umsetzen kann. Ja? Ob dann die Kosten immer gleichermaßen sinken, habe ich jetzt derzeit keine Erfahrung gesammelt, aber ist natürlich, da wird sich der Softwaremarkt sicherlich oder der Entwicklungsmarkt, der Dienstleistermarkt sicherlich auch stark verändern. Und natürlich mit einem Fullstack-Entwickler haben wir ja jetzt die Manpower und sozusagen, die früher nur ganze Entwicklungsteams hätten leisten können. Was große Freude macht, weil die Geschwindigkeit extrem zugenommen hat, was aber auch anspruchsvoll ist, weil jetzt natürlich das Managen dieses Entwicklungsprozesses ein Stück weit auch mehr Ressource braucht, ne?
Ja, ja, absolut. Also der Engpass ist quasi von der Softwareentwicklung ins Produktmanagement oder in die Spezifikation gewandert, ne? Und quasi die sehr genau zu beschreiben, was die KI dann am Ende des Tages für dich entwickeln soll, damit nicht die Pferde mit dir durchgehen und am Ziel vorbei entwickelt wird, ne? Also von daher, das kann ich aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man dann auch auf der Produktseite einfach viel, viel genauer hingucken muss und viel, viel schneller sein muss und auch viel mehr Ressource verglichen mit der Softwareentwicklung investieren muss, ne?
Definitiv. Und man neigt natürlich auch dazu, dann noch schneller zwischen verschiedenen Projekten hin und her zu springen. Ja, weil kommt einem morgen eine spannende Idee. Man weiß, man könnte sie auch in sehr kurzer Zeit umsetzen. Unterbricht vielleicht ein bestehendes Projekt, was dann nur so halbfertig ist. Da muss man sich, glaube ich, dann ein bisschen disziplinieren, dass man nicht den Chancen und den Möglichkeiten erliegt und zu viele Dinge parallel anstrengt.
Ja, total. Jetzt, ihr seid gestartet quasi mit dem CRM als Basis, Campus obendrauf, heute Connect. Von der Präsentation von Exposés zu zum ganzen Abbildung von Deal Pipelines. Was ist eure Perspektive? Wo seht ihr, dass das Ganze für euch hingeht? Und welche Rolle spielt dann eben auch KI nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern eben auch in der Datenanalyse möglicherweise dabei eben auch für euch die großen Mehrwerte zu erschließen und für eure Kunden?
Ich glaube, der Entwicklungsprozess von Connect auch mit seinen bestehenden Funktionen ist noch gar nicht abgeschlossen, weil es sicherlich viele Dinge gibt. Du sprachst gerade an, das Produktmanagement wird viel entscheidender. Ich glaube, auch die User Experience ist entscheidend, weil am Ende ist das Ziel, dass es ja nicht nur tolle Funktionen bietet, sondern sie müssen auch genutzt werden. Sowohl von Mitarbeitern als auch natürlich in allererster Linie von Kunden. Und ich glaube, da haben wir jetzt durch die höhere Entwicklungsressource nochmal deutlich stärkere Möglichkeiten, noch eine bessere Nutzererfahrung sozusagen zu entwickeln. Viele, viele Features wie Onboardings etc., also viele, viele kleine Dinge, die man in der Vergangenheit vielleicht verworfen hat oder nicht priorisiert hat, weil sie viel Ressource brauchen für verhältnismäßig augenscheinlich einen geringen Impact. Glaube aber, dass der Impact deutlich größer ist, als man das manchmal so bewerten würde oder bewertet hat in der Vergangenheit. Deswegen ist das jetzt in erster Linie mal zu schauen, dass wir das wirklich sozusagen nativ in den Prozess bringen und den Mehrwert so stark erhöhen, dass quasi jeder unserer Kunden wie von selbstverständlich die Lösung, die wir anbieten, nutzt. Und das nicht nur Beiwerk ist, sondern Dreh- und Angelpunkt eigentlich unserer Dienstleistung. Also deswegen, da ist sicherlich noch viel möglich. Und in Bezug auf KI, glaube, das wird vor allen Dingen in erster Linie mal intern zu anderen Abläufen führen oder zu einer anderen Arbeitsweise. Wir sind tatsächlich noch nicht an dem Punkt, dass wir KI jetzt nativ in einzelne Prozesse komplett sozusagen end-to-end integriert haben, sondern derzeit geht es eigentlich mehr darum, KI jedem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, den Kollegen das näher zu bringen und zu schauen, wie kann das auch in Kleinigkeiten die tägliche Arbeit erleichtern. Ja, hat natürlich angefangen mit E-Mail übersetzen, E-Mail korrigieren etc. Langsam nimmt das Fahrt auf, dass man auch eben mit Daten entsprechend arbeiten kann, sei es jetzt Dateiablage oder CRM, wo dann noch mal ganz neue einzelne Use Case im Arbeitstag raus entstehen. Genau, das ist so ein bisschen das, wo wir gerade stehen. Aber ich glaube nicht oder ich sehe noch nicht, dass in naher Zukunft KI jetzt unsere Arbeitsweise, wie der Kunde sie wahrnimmt, komplett verändern wird, ehrlicherweise.
Ja, also die das, was der Kunde natürlich spüren kann, ist die Geschwindigkeit, mit der ihr dann eben auch individuelle Projekte auch präsentieren könnt, ja, weil zum Beispiel KI einfach auch in der Entwicklung von HTML-Code super, super schnell ist. Also das heißt, in der Individualisierung jetzt zum Beispiel von Projektseiten oder Sales-Pitches, finde ich, kann man möglicherweise auch einen sehr, sehr schnellen, spürbaren Impact leisten. Und dann muss man sich auch wahrscheinlich auch die Customer Journey angucken, ja, wo kann dann was welchen Impact haben. Ja. Aber das mit diesen HTML gibt es natürlich einen sehr visiblen, schönen, direkt spürbaren Impact, glaube ich.
Definitiv. Also da hast du vollkommen recht. Bei dem Output definitiv. Natürlich, der schlaue Kunde wird auch wissen, wie es erstellt worden ist, ja, dass wir nicht jedes Mal von Hand die HTML zusammen coden, das ist klar. 100%, das stimmt schon. Also deswegen, das kann man dann wieder sehr gut in Connect integrieren, dass wir punktuell vielleicht doch wieder hin zu Individualsoftware gehen. Das war ja bis dato eigentlich gar keine Option. Und dann muss man schauen, das ist ein skalierbares System, was für sehr viele Use Cases relevant ist und zutrifft. Und jetzt kann ich das natürlich ein bisschen anpassen. Ne? Ob ich jetzt dann noch ein Standard-Exposé vielleicht in 2 Jahren habe, das kann natürlich sein, dass sich das ändert. Ne? Und jedes Exposé so aussieht, je nachdem, was dem Kunden gerade wichtig ist, ne? Dass ich da die Struktur auch verändere. Das könnte natürlich schon passieren. Ja.
Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht, wo du sagst, das war ein Game Changer für euch, und wo sagst du, boah, da haben wir uns richtig die Finger verbrannt, das kann ich niemandem empfehlen, diese Erfahrung nochmal zu machen?
Ich glaube, wir haben einen Fehler vermieden, wo wir uns zum Glück nicht die Finger verbrannt haben, aber fast hätten. Und zwar haben wir letztes Jahr intensiv drüber nachgedacht, wie schaffen wir es, KI jetzt wirklich in die Breite zu kriegen, auch mit Unternehmensdaten zu verbinden. Und da war lange Zeit die Idee, auf eine Plattformlösung zu setzen. Gibt es ja verschiedene Anbieter in Deutschland, sind auch häufig deutsche Startups. Und das wäre, glaube ich, ein Fehler gewesen, weil einfach die Entwicklung der Top-Hersteller, OpenAI oder ChatGPT, OpenAI oder Anthropic, so schnell ist und in der Breite auch Features anbietet, die vielleicht aktuell noch nischige Drittanbieter sozusagen nutzen, die natürlich auf deren Modelle aufbauen. Aber dass es da wenig Sinn macht, auf andere Dienstleister zu setzen als auf diese beiden. Und genau das haben wir nicht getan, waren vielleicht dann an der Stelle gar nicht so agil, sondern haben eher abgewartet, war aber jetzt, glaube ich, rückblickend genau die richtige Entscheidung. Und insofern, setzen wir da gerade ganz klar auf die beiden großen bekannten Anbieter.
Was hat dagegen gesprochen, so ein Plattformanbieter? Du sprichst jetzt wahrscheinlich über solche Anbieter wie, um jetzt mal einen Namen zu nennen, Langdog aus Berlin oder vergleichbare Anbieter, die sozusagen einen Rahmen bilden, über die man seine Groupware-Lösungen und auch seine KI-Modelle miteinander verbinden kann, ja.
Genau, also zu dem Zeitpunkt sprach da eigentlich gar nichts dagegen, sondern es war eher Spekulation, dass gewisse Features, die damals schon von diesen Anbietern umgesetzt wurden, dass die vielleicht jetzt mit ein bisschen Zeitversatz auch großen Herstellern oder Anbietern nativ in die Systeme integriert würden. Und damals ging es ganz konkret um die Fragestellung, wie kriege ich meine SharePoint-Daten vernünftig angebunden. Wir haben leider eine relativ unstrukturierte Dateiablage und wir haben ja allen voran auch das Problem, wir haben kein klassisches Archiv. Wir haben roundabout 1000 wahrscheinlich mit allen archivierten Objekten eher 2000 Immobilien im System, die immer mal wieder relevant werden können. Ja. Und die Dateien sind dementsprechend nicht zu archivieren, weil sie könnten in 5 Jahren nochmal Thema werden. Deswegen haben wir irgendwie 3 Terabyte an Dateien, und die vernünftig mit KI durchsuchbar zu machen, war vor einem Jahr noch eine richtige Herausforderung, die man eben nur mit Speziallösungen hätte umsetzen können. Mittlerweile ist das Thema MCP über Microsoft aber so gut geworden, dass das wahrscheinlich 90% der Anwendungsfälle perfekt abdeckt. Und ob ich jetzt für die anderen 10, für die letzten 10% dann unbedingt noch eine Spezialsoftware brauche, das da muss man dann gut abwägen. Ich glaube, das steht in keinem Verhältnis. Und insofern, war es vielleicht gar keine ganz bewusste Entscheidung, sondern eher nochmal ein, warten wir mal ab. Wer weiß, ob sich das wirklich so durchsetzt, ja.
Ihr habt ja auch im Commercial-Segment sehr häufig sehr spezielle Reporting-Anforderungen und da wird häufig auch sehr viel auch noch mit Excel-Listen gearbeitet. Die kann man ja auch über KI-Lösungen sehr, sehr gut produzieren, ja, aus dem CRM über die API raussaugen und dann das gewünschte Excel-Format erzeugen. Sind das auch so Anwendungsfälle, die ihr für euch nutzt oder nutzen wollt?
Ja, definitiv. Also das Thema Excel und PowerPoint ist sicherlich jetzt gerade der Kernanwendungsfall, der jetzt schon funktioniert in der Praxis. Sei es eben die Datei ab die, oder die Datenabfrage im CRM selbst oder einfach nur bestehende Listen anzureichern, mal sauber zu formatieren, das geht natürlich bedeutend schneller und besser, als man das früher von Hand hätte machen können. Ja.
Also so dass auch das ganze Excel Pflegemanagement ja extrem vereinfacht wird, muss man ja sagen. Ne? Das ist ja schon ein erheblicher Unterschied zu vor 2 Jahren, was mittlerweile da mit den entsprechenden KI-Modellen möglich ist.
Ja, definitiv. Die Frage ist, wie lange ist die Excel an sich noch relevant, ja? Und wie lange will ich die noch nutzen? Gibt natürlich viele Kunden, die Anforderungen auch haben, die offene Excel-Dateien natürlich nutzen wollen. Da sind wir natürlich ein Stück weit dann eingebremst in der Entwicklung. Aber der Wunsch wäre es ja eigentlich, diese Daten direkt irgendwie in der Form von einer Web-App zu aggregieren und dem Kunden zur Verfügung zu stellen, sodass er fast einen Echtzeitblick auf gewisse Aktivitäten bekommt. Dann könnte man auch auf diese Altlast noch verzichten. Aber ich glaube, da sind wir dann vielleicht punktuell auch schneller als unsere Kunden oder die Branche insgesamt sich bewegt. Da müssen wir uns manchmal, glaube ich, ein bisschen bremsen.
Ja. Wo hältst du KI für total überbewertet und sagst, das hat nicht den Effekt, den ihr euch da versprochen habt oder den ihr da initial gesehen habt?
Ja, ich glaube, dass das Thema Telefonagenten, das bleibt vielleicht noch abzuwarten, wie sich das entwickelt. Jetzt ist ja der EU-AI-Act in Kraft und insofern müssen sich solche ja auch als KI-Agenten zu erkennen geben. Und bei dem Thema Code Outreach verbunden mit KI bin ich in Bezug auf unser Segment relativ skeptisch. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass Unternehmer, Geschäftsführer, Immobilienverantwortliche sensible Mietvertragsdaten beispielsweise einem KI-Agenten zur Verfügung stellen, der im Grunde genommen einen Cold Call macht. Da bin ich sehr skeptisch. Wir haben aber die Erfahrung auch noch nicht gesammelt, muss ich dazu sagen. Also aber let's see, also wir haben vor 1 oder 2 Jahren auch vieles nicht für möglich gehalten und es ist jetzt nicht mehr wegzudenken. Also von daher, vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr wieder und machen genau das.
Das kann sein. Wenn wir über KI sprechen und dann spielt natürlich auch die Datenqualität gerade im CRM eine große Rolle. Wie geht ihr mit dem Thema um, eben auch um die Qualität der Daten im CRM hochzuhalten?
Also auch ungeachtet von KI haben wir immer schon versucht, eine sehr gute Datenbank aufzubauen, sowohl um Marktdaten vernünftig erheben zu können. Das ist zum Beispiel ein Segment, wo wir die Excel-Tabelle komplett eliminiert haben. Die aggregieren sich im Grunde bei uns vollautomatisch und auch in Echtzeit. Das ist eigentlich ein weiteres Tool innerhalb von Anteon Connect, wo unsere Kunden tagesaktuell Flächenumsätze, Mietenentwicklungen einsehen können, abseits der, sagen wir mal, quartalsweisen Büro- und Investmentmarktberichte. Und reduziert natürlich an der Stelle auch massiv die Fehleranfälligkeit, die es einfach gibt, wenn man in Excel arbeitet. Insofern war das immer schon ein großer Fokus, obwohl wir das so nicht geplant haben, dass wir mit diesen Daten jetzt mit KI vielleicht nochmal ganz andere Mehrwerte heben können. Und ich glaube, an anderer Stelle ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend mehr, dass die Datenqualität hoch ist. Also das Thema SharePoint oder Dateiablage ist ein solches. Ja, da hätte man vor 1 bis 2 Jahren wahrscheinlich noch gesagt, wir müssen schauen, dass wir aus 3 Terabyte eines machen und eine gute Ordnerstruktur anlegen und so weiter, damit der Mensch sich gut zurechtfindet. In dem Moment, wo die Suchen einfach immer stärker werden, brauche ich mich darum ja fast eigentlich nicht mehr zu sorgen. Genau wie mit dem Thema Aktivitäten, ne? E-Mails im CRM, hunderte E-Mails pro Kontakt bringen mir am Ende auch nichts, wenn ich die Quintessenz nicht rauslesen kann. Ja, niemand schaut sich die einzeln an. Mittlerweile sind wir froh, dass es bei uns eigentlich genauso läuft, weil ich kann jetzt dank der Large Language Models mir diese Daten wieder zusammenfassen lassen und finde genau die eine Information, die ich vielleicht gerade brauche, die vielleicht untergegangen wäre, hätte ich vielleicht früh an anderer Stelle mal gefiltert und nur noch das ins System gebracht, was ich für relevant halte. Also, ja.
Das heißt, bei euch hat dann auch fast jeder Mitarbeiter ein LLM-Modell im Zugriff?
Genau. Im Zugriff und eben mit Anbindung ans CRM-System als auch an SharePoint, sodass entsprechende Daten, Immobiliendaten, Daten von Kontakten, Aktivitäten, Dateiablage im System genutzt werden kann, ja.
Das heißt, womit arbeiten die Mitarbeiter überwiegend, wenn du das so mal aufteilen würdest? Arbeiten die eher quasi dann mit einem ChatGPT-Interface oder arbeiten die eher mit einem Flowfact Cloud-Interface oder mit ihrem Outlook?
Wir haben mit ChatGPT klassisch angefangen, wahrscheinlich wie die allermeisten. Und darüber eben auch gemerkt, dass der Client an sich eben auch manche Funktionen und Vorteile bietet, die gewisse Plattformen, die zwar dieselben Modelle anbieten, dann einfach nicht bieten. Also sei es in Deep Research, was vielleicht so das erste Thema war, wo dieses Agentische mal zum Tragen kam, haben aber jetzt seit dem Frühjahr eigentlich sehr stark auf Cloud gewechselt und machen jetzt eigentlich gerade den Switch, dass wir komplett company-wide Cloud einsetzen, weil wir einfach festgestellt haben, dass zwischenzeitlich Cloud nochmal deutlich stärker war, eben in dem Beispiel Excel-Tabellen erstellen, generell Analysen, Mietverträge, einfach da gefühlt ein stärkerer Business-Fokus einfach vorhanden war und in dieser Office-Umgebung einfach nochmal andere Ergebnisse erzeugt hat. Ich glaube, mittlerweile muss man das relativieren. Auch ChatGPT hat jetzt ja stark nachgezogen, sowohl durchs Modell als auch durch die Software, die das Modell beinhaltet. Deswegen glaube ich, beides ist gut und nutzbar. Und das werden wir jetzt die nächsten Jahre sicherlich beobachten können, wie diese beiden Anbieter immer mal wieder der eine die Nase vorne hat und dann der andere nachzieht. Genau.
Aber damit arbeiten letztendlich auch alle eure Mitarbeiter. Die haben einen Cloud im Einsatz parallel zum E-Mail-Client und CRM.
Genau. Also ich habe gestern tatsächlich jetzt Cloud dann fürs gesamte Unternehmen ausgerollt, weil die ChatGPT-Lizenzen laufen jetzt so langsam aus. Ich glaube, es macht wenig Sinn, mit beiden Tools komplett parallel zu arbeiten. Gibt natürlich Anwendungsfälle, wo ChatGPT immer noch nicht wegdenkbar ist. Also wenn man jetzt an Bildbearbeitung etc. denkt, da kann Cloud wenig bieten, beziehungsweise funktioniert gar nicht. Insofern, aber in der normalen täglichen Arbeit des Brokers oder im Backoffice, wenn es um Office-Themen gibt, E-Mails etc., Recherche, haben wir komplett Cloud im Einsatz.
Ja, interessant, spannend. Und das wird, das verteilt sich dann gefühlt wie so von meinem 8-Stunden-Tag, wie viel Prozent arbeite ich als Broker mit Cloud und wie viel mit den anderen Systemen?
Das ist für mich aktuell noch schwer zu sagen. Ich sagte ja, ich habe gestern das Thema Cloud jetzt wirklich mal für alle enabled. Und kommt auch ein bisschen auf die Position drauf an. Ich glaube, wenn ich als Analyst beispielsweise tätig bin und tendenziell eher mehr Arbeit am Schreibtisch mache, mehr mit Excel etc. zu tun habe oder in Präsentationen eingebunden bin, dann glaube ich, ist das Thema eigentlich aus keinem Anwendungsbereich mehr wegzudenken. Bei den Brokern ist es wahrscheinlich derzeit noch sehr viel E-Mail, ja, sei es Vorformulierung, Korrektur, Übersetzung etc. Das ist wahrscheinlich so der Hauptanwendungsfall. Und je nachdem natürlich Mietvertragsanalysen oder Vergleiche, das sind natürlich dann solche Themen, aber das jetzt in Stunden zu sagen, ist, glaube ich, schwierig. Da müssen wir uns ein paar Wochen und Monaten noch mal zu austauschen. Dann kann ich dir dann ein Update geben, ja.
In Hinblick, habt ihr auch einige Skills oder agentische Ansätze, die du mit uns teilen kannst?
Auch da sind wir mittendrin. Deswegen war es eben uns auch wichtig zu sagen, jetzt wechseln wir auf eine Lösung, damit man eben Themen wie Skills auch gut miteinander teilen kann und dann nicht, sondern sagen wir mal, das Unternehmen sich in zwei Lager spaltet, könnte man fast sagen. Ich versuche das gerade so ein bisschen, das Thema Skills und Entwicklung wirklich auch aus dem Team heraus entsteht. Wenn jetzt jemand ein Problem hat oder einen Anwendungsfall, dass er sagt, okay, es wäre ja praktisch, wenn ich beispielsweise Kundenschutzschreiben automatisiert durch eine KI prüfen lassen könnte auf die Inhalte, die, wo es gewisse Marktüblichkeiten gibt, auf die wir achten, dass die eben enthalten sind, beziehungsweise Provisionsvereinbarung ist eigentlich der richtige Begriff. Dass das ein Stück weit auch dann aus dem Team heraus nach vorne getrieben wird und entwickelt wird und dann wiederum geteilt wird im Unternehmen. Das ist, glaube ich, das muss, glaube ich, die Lösung sein, weil es sehr schwer ist, top-down sozusagen alle Anwendungen zu überblicken und die Dinge eben parallel nach vorne zu bringen. Ne? Deswegen haben wir noch nicht so viele Skills. Ein erster ist jetzt das Thema Mietvertragsanalyse, der jetzt so ein bisschen in der Anwendung ist, wo wir eben schauen, was sind die wichtigsten kommerziellen Punkte eines Mietvertrags, wie stehen die im Vergleich zur Marktüblichkeit oder zu anderen Mietverträgen, die wir vielleicht in den letzten Monaten, Jahren geschlossen haben.
Wie teilt ihr das Wissen, dass ja jeder dann individuell für sich aufbaut? Wie teilt ihr Best Practices im Unternehmen? Du hast ja eben auch gesagt, das Thema Onboarding ist etwas, wo man auch, gerade wenn man so viel unterwegs ist in der Digitalisierung, wie ihr das seid, dann auch den Wissenstransfer von dem einen Mitarbeiter ins Team sicherzustellen. Wie geht ihr da vor?
Also ich glaube, das muss sich zum einen absolut in der täglichen Arbeit wiederfinden im Team oder in den jeweiligen Teams, dass die Kollegen, wenn sie jetzt an der gleichen Bench sitzen sozusagen, auch ab und zu einfach mal aus dem Tagesgeschäft heraus in den Dialog treten und sich gegenseitig das supporten. Ansonsten sprechen wir da derzeit eigentlich fast in jedem Meeting zu, weil es einfach jetzt aktuell das Momentum dafür gibt. Und versuchen auch company-wide so Lunch and Learns, nennen wir das, dass man sich einfach dann mal mittags zusammentrifft und dann zu einem Thema mal eine Dreiviertelstunde, Stunde sich austauscht oder es gibt einen kleinen Vortrag und eine kleine Präsentation und dann kann man das beim Lunch dann nochmal vertiefen in den Gesprächen. Aber ist sicherlich die größte Herausforderung gerade, genau eben diese Arbeit mit KI wirklich in der Breite im Unternehmen zu etablieren. Das gelingt sicherlich dem einen auch schneller, das anzuwenden. Dem anderen fällt es vielleicht schwerer. Ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Und diese massive Geschwindigkeit hilft dabei jetzt auch nicht. Also insofern ist es ja fast auch eine gewisse Überforderung, die richtigerweise eintrifft. Also selbst mich überfordern gerade die Entwicklung ein Stück weit, das noch zu managen. Insofern, das ist das, was uns eigentlich am meisten umtreibt gerade.
Ja, der limitierende Faktor ist tatsächlich im Moment die Kapazität von einem selbst und seiner Organisation, dass eben auch die ganzen für sich und sein Unternehmen relevanten Entwicklungen rauszudestillieren und da Erfolgsmodelle zu entwickeln, wie man das eben auch möglichst schnell und gut in seine Organisation rein übersetzt bekommt, ja, und angewendet bekommt.
Ja, also es wird mit der Zeit in Fleisch und Blut übergehen, ist es ja zum Teil auch schon. Also ich sag mal, heute würde ich keine E-Mail mehr rausschicken, ohne die vorher nochmal von KI gegenlesen zu lassen, weil auch die kleinste Typo kann man damit ja in Sekunden identifizieren und ist einfach nicht nötig, dass das noch vorhanden ist. Ja, das sind halt so ein paar Themen und so wird das mit vielen Dingen laufen. Nur es braucht eben eine gewisse Zeit und es gibt dann sicherlich den einen oder anderen, der das dann schneller annimmt oder langsamer. Ja, jetzt gerade sind wir noch sehr stark in diesem Umbruch und wir müssen schauen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Es ist wahrscheinlich sogar vergleichbar, auch wenn das ich da nicht aus Erfahrung berichten kann, mit früher Einführung von Computern fast schon in die Arbeitsweise, was heute Standard ist und vorausgesetzt wird natürlich. Das wird wahrscheinlich mit KI auch irgendwann der Fall sein.
Ja, ich hab nur einfach das Gefühl, dass die Geschwindigkeit der Veränderung einfach viel, viel größer ist, als die Computer damals Einzug gehalten haben in die Arbeitswelt.
Siehst du, dann wird es sogar extremer, ja. Okay. Ja.
Du hast eben davon gesprochen, über euer Research und dass das im Prinzip in Echtzeit auch für den Kunden auf eurer Plattform nachvollziehbar ist, wie sich Flächenumsätze und Preise, Mietpreise entwickeln. Das hört sich so an, als hättet ihr da schon ein Modell sozusagen, die Transaktionsmeldungen automatisch aufzunehmen, auszulesen und sichtbar zu machen. Ist das richtig?
Automatisiert ist es tatsächlich noch nicht. Das wäre sicherlich auch ein sehr guter Case, um KI jetzt end-to-end sozusagen in gewisse Segmente einzubringen. Man muss dazu sagen, der Markt ist erscheint relativ transparent, wenn man sich die Marktberichte etc. anschaut. Ist es aber in der Fassung noch nicht. Also es gibt keine einheitlichen Standards sozusagen, wie Marktdaten oder wie Transaktionen kommuniziert aufgenommen werden. Ja, das Investment ist eigentlich das beste Beispiel. Ganz selten findet man in Pressemitteilungen und öffentlichen Quellen wirklich konkrete Kaufpreisangaben. Insofern ist es immer noch Aufgabe von Menschen, diese Informationen in Erfahrung zu bringen. Und das wird auch mit KI sicherlich schwierig. Ich kann natürlich eine automatisiert generierte Mail an Verkäufer oder Käufer oder den Makler senden. Nur ob da dann eine Antwort zurückkommt im Sinne von selbstverständlich, es waren 150 Millionen, da bin ich skeptisch. Also insofern gibt es sicherlich noch Prozesse, die werden sozusagen analog bleiben müssen. Genau, aber die Daten dann zu erfassen, das geht natürlich bedeutend schneller, weil ich habe eben nicht noch drei Excel-Tabellen, die ich irgendwie parallel im Blick halten muss und schauen muss, sind die Formeln alle richtig, sondern habe einfach mehr Zeit, dann eben mit den Akteuren zu telefonieren und dadurch im Zweifel auch mehr Informationen zu generieren.
Ja. Wenn wir über Claude und ChatGPT sprechen, spielt ja auch immer das Thema Datenschutz eine wichtige Rolle. Welchen Infrastruktur, welchen Setup habt ihr für euch gefunden, um da eben auch dem Thema Datenschutz Rechnung zu tragen? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ihr euch gegen so eine Lösung wie Langdog und so weiter entschieden habt, die ja sowas out of the box auch mit anbieten.
Ja, ist tatsächlich interessant. Jetzt bin ich selber kein Datenschutzexperte, aber es ist ja so, dass man mit beiden Anbietern OpenAI und Anthropic Auftragsverarbeitungsverträge abschließen kann. Natürlich sind die Modelle dann nicht in der EU gehostet, sondern in den USA, aber zumindest sichergestellt, dass wenn man dann die bezahlten Modelle nutzt, das machen wir natürlich, nicht mit den Daten oder die Modelle nicht mit den Daten trainiert werden. Die Auftragsverarbeitungsverträge gibt es entsprechend. Und ich meine, es sollte so sein, dass mittlerweile tatsächlich auch anerkannt ist, dass die US-Anbieter einen EU-Standard an Datenschutz ebenfalls gewährleisten können. Und insofern es nicht zwingend erforderlich ist, das Hosting der Modelle innerhalb der EU zu nutzen. So, ich glaube, derzeit ist das noch eine große Frage, die aufgeworfen wird, aber auch das wird sich sicherlich relativieren, weil ich glaube, diese zwei Player sind einfach nicht wegzudenken am Markt und auch die Modelle ohnehin nicht, aber auch die Software, die beide Anbieter direkt bereitstellen. Und insofern wird sich das, denke ich, etablieren. Ja.
Ja, also es ist ja auf jeden Fall wichtig, professionelle Versionen dieser Software anzubieten den Mitarbeitern, damit nicht in den auf den kostenlosen Versionen, wo dann eben doch mit den Daten trainiert wird, damit die Kundendaten darüber nicht bei den Anbietern landen. Von daher ist das sicherlich auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, dass man KI-Unternehmen vom Unternehmen bereitstellt, ja, in entsprechenden professionellen, zu entsprechenden professionellen Bedingungen.
Ja, definitiv. Ich sehe aber auch bei den Gesprächen auch mit unseren Marktbegleitern, dass gerade bei Konzernstrukturen eben das Thema Hosting dann doch entscheidend ist und vorgegeben wird. Weil oftmals gibt es ja die interne Compliance, die nochmal über das hinausgeht, was eigentlich die DSGVO oder auch der EU-AI-Act fordern. Und dann ist man natürlich ein Stück weit limitiert. Ne? Natürlich gibt es glücklicherweise eben Plattformen vom VLANGDOG beispielsweise, die ich dann nutzen kann oder kann ja auch die Modelle selber hosten in der eigenen Infrastruktur beziehungsweise in eigene Produkte oder Software einbinden. Sicherlich gibt's Features, die am Ende des Tages auch nur durch den Software-Client ChatGPT oder Claude bereitgestellt werden, die ich nicht so schnell adaptieren kann. Ne? Ja. Und von daher glaube ich, haben wir da gerade einen massiven Geschwindigkeitsvorteil. Und das macht uns, denke ich, auch als Arbeitgeber ein Stück weit attraktiv, um dadurch die Möglichkeiten, die aktuell geboten werden, dass ich die auch nutzen kann als Mitarbeiter.
Wie viele Makler arbeiten so wie Antion? Was glaubst du im Commercial-Segment? Haben euer Setup oder ein vergleichbares Setup?
Ich glaube, in Düsseldorf kein zweiter tatsächlich. Dann würde ich eher den Blick in die anderen Top-7 Städte oder auch ins Ruhrgebiet werfen, wo es auch starke Mittelständler gibt oder unsere Partner aus dem GPP-Netzwerk, also insbesondere Black Olive ist da sicherlich zu nennen in Frankfurt, die diese gesamte Entwicklung Campus sozusagen, bei Black Olive heißt es My Black Olive, auch schon sehr frühzeitig angestrengt habe und die auch wirklich durch eine sehr hohe Datenqualität im CM sicherlich glänzen. Die sind da definitiv zu nennen. Also insofern würde ich sagen, sind es pro Top-7-Standort ein, maximal zwei Unternehmen. Liegt aber auch einfach daran, dass eben dieser Gewerbeimmobilienmarkt einfach dominiert ist von internationalen Konzernen, ja, wo man da pro Standort 5 bis 7 Marktteilnehmer hat zu 1 bis 2 Mittelständlern. Ist das natürlich auch ein entsprechender Wettbewerb, den man sich da als mittelständisches Unternehmen stellen muss.
Ein wundervoller Übergang zum Thema Commercial und wie sich der Gewerbeimmobilienmarkt in Düsseldorf entwickelt. Kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht der Gewerbeimmobilienmarkt aus? Was sollten wir wissen oder was ist für die Immokaiser Podcast-Hörer da interessant?
Ja, der Markt entwickelt sich eigentlich sehr sehr differenziert, muss man sagen. Das sieht man auch in den Zahlen. Also sicherlich, um mal mit der Vermietung zu starten, ist das Thema Flächenumsatz in der Bürovermietung nach wie vor eine KPI, die definitiv noch angespannt ist, in Düsseldorf insbesondere. Da hat sich im Grunde genommen der Markt seit der Corona-Pandemie nicht wirklich erholt, weil einfach unterschiedliche weitere Faktoren hinzukamen. Also wir hatten zunächst einmal die Flächenreduktion oder die Reduktion des Umsatzes aufgrund von Unsicherheit, Homeoffice-Entwicklung und so weiter 2019, 2020 in der Wende. Angeschlossen haben sich Krieg, Wirtschaftskrise, Zinsen und so weiter. Also alles Faktoren, die nicht für Wirtschaftswachstum leider sprechen. Und entsprechend ist auch der Markt dahingehend nicht mehr gewachsen. Auf der anderen Seite sind aber die Mieten extrem stark gestiegen, insbesondere die Spitzenmiete in Düsseldorf, was sicherlich auch an Inflation liegt. Im Bereich der Spitzenmiete ist es, denke ich, aber auch aufgrund von lokalen Gegebenheiten erklärbar. Ganz konkret haben wir jetzt in Düsseldorf wieder gerade zwei Neubauprojekte auf der Königsallee, die gerade in der Fertigstellung sind, die sozusagen in der Form seit 2012 nicht da waren. Also Neubau in einer 1A-Lage auf der Königsallee, aber einfach ein Produkt, was es jahrelang nicht gab. Und was jetzt entsprechend wieder auch Nachfrage im Grunde genommen generiert hat und entsprechende Abschlüsse, sodass wir dann auch Mieten größer 40 Euro in Düsseldorf erzielen konnten in den letzten Jahren. Ja, wir gehen aber davon aus, dass sich jetzt an der Stelle auch das Plateau wieder finden wird, weil jetzt braucht es eben wieder vielleicht 5, vielleicht auch 10 Jahre, bis eben wieder neue Produkte oder neue Entwicklungen an den Markt gegeben werden, die dann die neuen Rekordmieten erzielen werden. Also an der Stelle sehr ein zweigeteiltes Bild. Und der Investmentmarkt ist sicherlich nochmal stärker getroffen, weil natürlich die Zinsentwicklung einfach dazu geführt hat, dass gerade auch die institutionellen Immobilienklassen, also sprich Büro, Hotel, Immobilien, auch größere Wohnanlagen, derzeit relativ schwer sind, weil das Miet- oder das Kaufpreisgefüge sich einfach noch nicht gefunden hat. Ja, Käufer und Verkäufer finden sich einfach immer noch viel zu selten in ihren Vorstellungen, weil die Renditeanforderungen natürlich stark gestiegen sind, weil andere Anlageklassen wie selbst Staatsanleihen einfach zum Teil attraktiver geworden sind. Und da gibt es einfach nach wie vor selten ein Match, insbesondere bei den sehr großen Volumina, wo man noch ein Clusterrisiko hat. Überlegen sich Investoren natürlich genau, investiere ich jetzt 150, 200 Millionen an in einer Stadt in das Thema Büro, wo man einfach nicht weiß, wie sich der Markt entwickeln wird in der Nachfrage.
Mhm. Wie groß ist der Leerstand im Bürobereich in Düsseldorf?
Aber wir haben jetzt tatsächlich Rekordleerstände. Wir kamen vom niedrigsten Wert von rund 6,5% und sind mittlerweile bei, ich glaube, 11,5% angelangt. Also fast eine Verdoppelung des Leerstands. Aber auch da muss man sich genau anschauen, wo ist der Leerstand entstanden. Und der größte Teil ist eben in Lagen entstanden, die eben auch nur eine gewisse Nachfrage mitbringen. Zum einen im strukturellen Leerstand kann man schon fast sagen, von Immobilien, die in der aktuellen Form eigentlich nicht mehr vermietbar sind, weil sie den Anforderungen der Mieter nicht mehr gerecht werden. Viele Unternehmen reduzieren Fläche, können dafür aber eine höhere Miete auf den Quadratmeter bezogen leisten oder können zumindest das Gesamtbudget beibehalten und demnach können sich natürlich auch höhere Qualität leisten. Zum anderen wurden aber auch aus den Rekordvermietungsjahren 2019 heraus Projekte in Düsseldorf gestartet, die dann jetzt in den letzten 1-2 Jahren fertiggestellt worden sind, die man einfach nicht mehr gestoppt hat. So, insofern haben wir sehr viel spekulatives Volumen gesehen, was fertiggestellt ist und wo zum Teil 20.000, 30.000 Quadratmeter Neubau jetzt 2 Jahre leer standen, weil es einfach die Unternehmen nicht gab, die in der Größenordnung Fläche in dem entsprechenden Mietpreissegment absorbiert haben. Ja. Mhm.
Du berätst ja, wenn ich das richtig gelesen habe, dann auch das Thema Umzug. Also ziehe ich um oder bleibe ich da, wo ich gerade bin? Was beobachtest du da? Gibt es da Tendenzen, dass die Mieter eher dazu neigen, quasi ihre bestehende Fläche zu optimieren oder zieht sie eher raus in andere Objekte?
Das kommt ganz drauf an, was die Ausgangslage ist. Wenn die bestehende Immobilie eigentlich noch zeitgemäß ist, also sagen wir mal, alles, was jünger ist als 10 Jahre, da ist eigentlich der spürbare Effekt, wenn ich in einen tatsächlichen Neubau ziehe, steht oftmals nicht im Verhältnis zu der höheren Miete, die ich zahlen muss, weil einfach aufgrund der Herstellungskosten die Angebotsmieten so stark gestiegen sind. Und dann sehen wir tatsächlich, dass Mieter tendenziell eher dazu tendieren zu verbleiben, in der exakt gleichen Konfiguration oder mit reduzierter Fläche. Es wird teils auch im Bestand dann vielleicht nochmal das Raumprogramm angepasst, dass man andere Arbeitswelten auch in den bestehenden Flächen schafft. Aber das ist so, weil definitiv ist das Thema Preis-Leistung aktuell eigentlich für alle Branchen und für alle Strukturen entscheidend, sowohl für den Konzern als auch für die inhabergeführte Anwaltskanzlei. Ist es einfach gerade eine angespannte Situation und insofern wird sich immer gut überlegt, ob es unbedingt nötig ist, 2, 3, 4, 5 Euro auf dem Quadratmeter mehr auszugeben, nur um ein bisschen bessere Immobilie zu haben. Ja? Plus das Thema Umzug ist natürlich immer ein Hemmnis, ja, was jedes Unternehmen scheut. Insofern, das beobachten wir. Gleichwohl, wenn aber die Ausgangslage, also die bestehende Immobilie eben nicht mehr zeitgemäß ist, wenn große Sanierungen anstehen, wenn die Kühlung vielleicht nicht richtig funktioniert, es braucht große Eingriffe in die Gebäudetechnik und damit auch einhergehend auch eine gewisse Lärmbelastung für Mieter. Ja, Umbau im Bestand ist auch nie gut. Ja, das führt auch zu Arbeitsausfall und zu Einschränkungen. Dann sehen wir schon, dass oftmals Mieter eben sagen, okay, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch wenn ich auf den Quadratmeter bezogen höhere Miete zahle, ist jetzt entscheidend, dass wir uns da besser positionieren. Sei es aus reinen Wohlfühleffekten, ja, Kühlung, Lüftung, Akustik oder auch die klassischen ESG-Effekte, ja, Energieeffizienz, E-Ladeinfrastruktur etc.
Was bewegt denn die Unternehmen, um das Büro so attraktiv zu machen, dass es ihnen auch leichter fällt, die Mitarbeiter wieder stärker ins Büro zu bekommen? Das ist ja jetzt auch eine Gegenbewegung, die wir in den letzten, 12, 18 Monaten beobachten. Gibt es da bestimmte Themen, die immer wieder gespielt werden?
Ja, definitiv. Also das war ja eigentlich der Kerntreiber, war ja wirklich das Thema Recruiting, Personalgewinnung, Mitarbeiterbindung. Das relativiert sich, fürchte ich, gerade ein Stück weit, ja, weil die Arbeitsmärkte auch schon ein Stück weit gekippt sind, eben durch den Einzug von KI, gerät das möglicherweise ein wenig in den Hintergrund. Aber die wesentlichen Treiber sind da eigentlich die Themen, die immer schon relevant waren: Anbindung, Nachversorgung, viele Stellplätze, solche Themen. Ja. Es braucht dabei auf keinen Fall jedes Unternehmen die Top-Innenstadtlage. Also Unternehmen sagen auf gar keinen Fall in der Breite, wir gehen alle nur noch ins Bankenviertel. Das wird oftmals so kundgetan, wenn man Düsseldorfer Marktberichte liest, dass jedes Unternehmen jetzt gerade zur Kö zieht. Das trifft sicherlich auf die Beratungsunternehmen, also die Rechtsanwälte, die Unternehmensberater, trifft das definitiv zu. Aber für die breite Wirtschaft keinesfalls. Also da ist dann das Thema Autobahnanbindung oftmals auch ein springender Punkt, dass viele Mitarbeiter, die pendeln, auch nicht in die Stadt rein wollen. Ich habe in der Innenstadt auch nicht viele Stellplätze, also zwinge ich die Mitarbeiter sozusagen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro zu fahren. Von daher kommt das da wirklich ganz auf die Branche an und das Mietpreissegment, in dem die Unternehmen sich auch wiederfinden. Mhm.
Was ist die Ratio bei euch gewesen, aus Düsseldorf raus noch nach Essen zu expandieren mit einem neuen Büro? Oder gab es das schon immer?
Nee, das gab es nicht immer. Das haben wir jetzt vor rund 5 Jahren, glaube ich, eröffnet. Wir waren immer schon im Ruhrgebiet tätig aus Düsseldorf heraus, allen voran im Investment und natürlich in der Industrie und Logistik. Sind wir stark auch überregional aktiv. Und das Ruhrgebiet war da auch immer ein starker Markt. Hat auch mit der Historie von einem unserer Gesellschafter zu tun, der in Duisburg verwurzelt ist und deswegen da auch immer, auch im Thema Bürovermietung, auch immer schon mal wieder punktuell tätig war. Aber eigentlich immer nur im Großkundensegment, was die Vermietung betrifft, weil es einfach unrealistisch ist, wenn man den Markt nicht wirklich komplett aufbereitet, kennt, das Netzwerk zu den Eigentümern aufbaut, Unternehmen komplett in der Qualität, wie wir es aus Düsseldorf heraus kennen, zu bedienen. Dafür muss man dann schon einen Standort haben und auch Leute vor Ort, die jeden Tag sich nur mit dem Markt beschäftigen. Ja. Und deswegen war es eigentlich naheliegend zu sagen, wie können wir diesen Markt weiter erschließen, dann auch in der Gänze und die Synergien weiterheben, zu sagen, okay, wir wagen den Schritt und gehen nach Essen. Ja. Stellvertretend fürs Ruhrgebiet.
Ja, okay, ja, verstanden. Ja, Mensch, Jonas, ich glaube, wir haben jetzt über deinen Werdegang bei Antion gesprochen, wir haben über Digitalisierung, die Rolle von KI, welche Wege ihr da beschritten seid, haben wir gesprochen, wir haben über den Düsseldorfer Gewerbeimmobilienmarkt gesprochen. Was haben wir vergessen?
Du, ich glaube, wenn wir noch länger einfach durch die Themen springen würden, würden wir bestimmt noch ein, zwei Fälle oder Entwicklungen auftun, die vielleicht spannend werden. Aber so ad hoc einen ganz konkreten Schwerpunkt kann ich dir da nicht nennen. Aber wie gesagt, die Zeit ist ja sehr dynamisch Und es kann sein, dass dieses Gespräch heute in einem Jahr auch wieder ganz anders aussieht. Deswegen glaube ich, ist es eine Momentaufnahme, die damit aber gut abgerundet ist.
Ja, gebe ich dir recht, ja. Dann würde ich zum Abschluss gerne noch eine kurze Quickfire-Runde, ja, kurze Fragen, kurze Antworten. Homeoffice, was würdest du sagen, ist vorbei oder das wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten?
Das wird uns weiter begleiten, wenn auch vielleicht in angepasster Form, ja.
Was ist das nervigste Tool in deinem Alltag?
Die klassischen Office-Anwendungen, würde ich sagen, ja, also und sei es die Outlook-Suche, ja, also die kennt, glaube ich, auch jeder und funktioniert nicht so, wie man sich das manchmal vorstellt.
Agentur beauftragen oder selber bauen?
Erst Agentur beauftragen, mit der Agentur bauen und dann, wenn man es schafft, das Know-how ins Unternehmen zu ziehen, dann später selber bauen.
Und welche Rolle spielt KI im Jahr 2030?
Es wird nicht wegzudenken sein. Ich glaube, es wird keine Rolle mehr spielen wie aktuell im Sinne der Medienwahrnehmung. Es wird Alltag sein, wahrscheinlich. So wie, ja, wie Computer. So, deswegen wird es wahrscheinlich gar kein krasses Gesprächsthema mehr sein.
Und abschließend, welchen Immokaiser Podcast-Gast kannst du mir ans Herz legen?
Da kann ich dir den Geschäftsführer und Gesellschafter unseres Frankfurter Partners Black Olive ans Herz legen, den Oliver Schön. Er sagte ja eben eingangs, dass Black Olive im Bereich der Digitalisierung im Commercial-Bereich sehr stark unterwegs ist. Deswegen wäre das, glaube ich, auch ein spannendes Gespräch. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es mal spannend ist, genau jetzt eben mal mit jemandem aus dem Konzern zu sprechen. Da habe ich nur nicht den richtigen Ansprechpartner, aber vielleicht hältst du da auch mal eine Ausschau, ob du jemanden von den großen internationalen Maklerhäusern mal in den Podcast bewegen kannst. Das würde mich persönlich sehr interessieren, wie da gerade so der Blick auf die Dinge ist.
Da sprichst du jetzt über JLL, Savills, CBRE.
Genau, ja.
Zum Beispiel. Ja? Okay, ja, spannend. Alles, beide Richtungen sind spannend, sowohl die Konzerne als auch Black Olive. Auch schon viel von gehört. Würde ich mich darüber freuen, da auch mal über den Frankfurter und dann auch den Digitalisierungspfad von Black Olive zu sprechen. Ja, alles klar. Dann herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an euch, liebe Hörer. Und ich freue mich auf den nächsten Gast, der dann auch in 2 Wochen wieder Einblicke geben wird in Digitalisierung und seinen Immobilienmarkt. Dann schaltet ein, macht's gut, tschüss.
Danke, Robert, tschüss.
Den nächsten Podcast gibt's wieder in 2 Wochen, Dienstag, 6 Uhr. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, Spotify, Apple Podcast, würde mir sehr weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.